Heute zu Gast der ehemalige Oberbürgermeister der Stadt Gera und aktueller Finanzstaatssekretär Julian von Arp.
Ich würde gerne haben, dass im Freistaat Thüringen, wenn jemand seinen Steuerbescheid bekommt, dass da draufsteht, lieber Herr Fischer, anbei Ihr Steuerbescheid. Im Übrigen, im Freistaat Thüringen werden von 100 Euro Steuern 20 Euro für Kindergarten aufgewendet, 10 Euro für Polizei, 15 Euro für Kunst und Kultur und 36 Euro davon landen im Straßenbau. Dass die Menschen auch anhand dieses Steuerbescheides erkennen, wofür wird durchschnittlich das Geld ausgegeben.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung war Julian von Arp amtierender Finanzminister von Thüringen, weil seine Chefin Katja Wolf gerade im Urlaub war. Julian hat sehr offen und direkt über die aktuellen Herausforderungen in der Landespolitik gesprochen. Wir haben gemeinsam einen Blick zurückgeworfen auf seine Zeit als Oberbürgermeister der Stadt Gera und darüber gesprochen, wie es ihm heute in seiner neuen Rolle geht. Besonders interessant war unser Austausch über sein aktuellen Job als Finanzstaatssekretär, wie er zu dieser Position gekommen ist, welche Aufgaben er dort täglich übernimmt und vor allen Dingen auch, welche Verantwortung damit einhergeht. Doch nicht nur die Politik stand im Mittelpunkt, mich interessiert natürlich immer auch der Mensch hinter dem Amt. Wir sprachen über private Einblicke, seine Familie und darüber, was ihn im Leben wirklich antreibt. Herausgekommen ist ein Gespräch, das politische Hintergründe mit persönlichen Momenten verbindet. Und das zeigt, wie vielseitig und vor allen Dingen auch wie engagiert Julian von Arp unterwegs ist. Freut euch auf ein großes Julian von Arp Update. Auf geht's! Ja, lieber Julian, vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist. Das hat ja ein bisschen gedauert, jetzt hast du ja gerade viel zu tun. Ich wusste gar nicht, dass du jetzt momentan, so wie du mir gegenüber sitzt, der aktuelle Finanzminister von Thüringen bist.
Das ist richtig. Servus Mike. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass meine Chefin, unsere Finanzministerin im Freistaat, Katja Wolf, derzeit im Urlaub ist. Und als ihr Vertreter und Amtschef bin ich quasi jetzt in ihrem Urlaub, und den hat sie sich mehr als verdient, bin ich quasi sie und darf und muss und kann die wesentlichen Geschicke in der Zeit für sie auch mitleiten.
Jetzt erzähl uns doch mal bitte erstmal, wie geht's dir überhaupt? Wie fühlst du dich? Was macht der Julian jetzt aktuell?
Wie geht's ihm? Ich bin ja Daueroptimist, ne? Das heißt, mir geht's eigentlich immer gut. Zurzeit geht's mir auch sehr gut. Der Sommer ist so eine Jahreszeit, die mag ich sehr. Weil wenn du morgens aufstehst, ist es hell. Wenn du abends irgendwann nach Hause kommst von der Arbeit, ist es immer noch hell. Und es ist sogar so, dass man sich auf seine Terrasse setzen kann und mit der Frau, mit der Familie vielleicht ein Glas Wein trinkt. Und das liebe ich sehr. Insofern, die Jahreszeit ist für mich Frühling, Sommer. Das ist meine Welt. Und das ist schon mal gut für die Grundstimmung. Arbeitsmäßig bin ich inhaltlich ganz stark gefordert. Ich möchte vielleicht mal erklären, weil viele denken, oh, Staatssekretär, das hört sich wichtig an, oder was macht der überhaupt und wozu sind die da?
Also du bist jetzt Staatssekretär, das müssen wir auch erst nochmal erklären. Ne? Also Bürgermeister und danach jetzt Staatssekretär.
Genau.
Ne? Als Bürgermeister kannten wir dich alle.
Genau.
So, und dann haben ja viele gefragt, was macht denn der Julian jetzt? Es ist natürlich auch interessant, das zu erfahren. Und jetzt bist du Staatssekretär für Finanzen, oder erklärt das mal ein bisschen.
Genau. Also ich bin seit 19. Dezember bin ich im Freistaat Thüringen. Als sich die neue Landesregierung gefunden hat, wurde ich vom Ministerpräsidenten auf Vorschlag der Ministerin für Finanzen wurde ich ernannt zum Staatssekretär für Finanzen und Amtschef quasi. Was das ist, kann ich vielleicht gleich noch erklären. Wie kommt das, dass ich jetzt quasi von Gera nach Erfurt gewechselt bin oder habe? Das liegt schlicht und ergreifend ganz kurz daran, Katja Wolf, die Finanzministerin, war früher Oberbürgermeisterin in Eisenach, viele, viele Jahre. Daher kannten wir uns aus dem täglichen Miteinander in der Zusammenarbeit. Und sie kam irgendwann mal dann im Spätsommer auf mich zu und hat gesagt, Julian, du kennst Finanzen, du warst 25 Jahre im Bankgeschäft, da kennst du dich aus, du kennst Verwaltung, kannst du mir helfen? Und ich bräuchte dann jemand an meiner Seite. Und da habe ich gesagt, klar, das mache ich. Und ist ja zugegebenermaßen sehr anspruchsvoll, sehr spannend und kein schlechter Job, den ich dadurch bekommen habe.
Was obliegt dir sozusagen in diesem Job? Was hast du denn da für Aufgaben?
Also der Staatssekretär, egal jetzt in welchem Ministerium, der Staatssekretär ist vom Prinzip her das Bindeglied zwischen einem Minister, die Minister alle, in der auch in der Bundesregierung, ne, alle Minister, die sind rein politisch in ihr Amt gekommen. Das heißt, das sind Parteileute, die dann in der Regel von ihrer Partei nominiert werden, anhand eines Vertrages dann, wer bekommt welches Ministerium und dann wird entschieden. So, und die sind für die gesamtpolitische Ausrichtung für ihr Ministerium verantwortlich. Aber es braucht, weil ein Ministerium ist ja eine Behörde, wie eine Stadtverwaltung ist ein Ministerium die sogenannte oberste Behörde in einem Land. Und die braucht ja ein Bindeglied genau zwischen der politischen Funktion eines Ministers, einer Ministerin und der Verwaltung. Mhm. Und der Staatssekretär ist quasi genau dieses Scharnier. Der Staatssekretär ist in der Regel auch dann der Amtschef. Das heißt, ich bin der Gesamtverantwortliche in der Finanzverwaltung in Thüringen, dass der, ich nenne es mal einfach, dass der Laden läuft. Ich bin der Chef für die ganzen 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
im wir Finanzamt, in Thüringen, auch vom Finanzamt, gehört mir dazu.
Genau, alle 11 Finanzämter, die wir in Thüringen haben, zum Beispiel auch in Gera, bin ich quasi deren oberster Dienstherr.
Ja, Wahnsinn.
Ja, und muss natürlich dafür Sorge tragen, dass der Laden läuft, damit man eine Vorstellung bekommt, 3.500 Menschen, 11 Standorte, dann wird bei uns zum Beispiel in der Finanzverwaltung, wir haben noch eine Behörde, das ist das Thüringer Landesamt für Finanzen. Dort wird für alle Beschäftigten, die es vom Land im Freistaat gibt, das heißt für alle Lehrer, für alle Polizisten, für alle Ministeriumsmitarbeiter und, wird für alle das Gehalt bezahlt. Das heißt, wir machen die Gehaltsabrechnung, das sind, damit man mal eine Größenordnung hat, rund 40.000 Leute. Für 40.000 Leute, Klammer auf, plus dann noch die, die in Pension sind, also Beamte im Ruhestand, sind nochmal 15.000. Für die sind wir verantwortlich, dass jeden Monat in der vereinbarten Höhe zum vereinbarten Zeitpunkt deren Gehalt fließt.
Du hast so schön gesagt, du bist dafür für die Leute mitverantwortlich oder zeichnest mitverantwortlich. Kannst du ein paar Zahlen sagen? Also die würde mich jetzt mal interessieren, wie viel Steuereinnahmen hat denn eigentlich? Und dafür bist du ja in gewisser Weise zuständig. Wie viel Steuereinnahmen hat Thüringen?
Genau, kann ich gerne was zu sagen. Also der Landeshaushalt, also wie viel wird im Freistaat Thüringen insgesamt bewegt vom 01.01. bis 31.12., der beträgt jetzt im Jahr 2025, reden wir über rund 14 Milliarden. 14 Milliarden Euro, die der Freistaat braucht für Gehälter, für Immobilien, für Förderungen und für
Kindergarten, Schulen, alles,
Kindergarten,
Straßenbau.
Oder wir machen mal in Gera-Bezug, ein ganz krass konkreter, praktischer Fall ist, der Freistaat Thüringen hat sich in einer mehrjährigen Vereinbarung verpflichtet, das Theater Altenburg-Gera, ne, was die Stadt Gera gemeinsam mit dem Landkreis Altenburger Land und der Stadt Altenburg hat. Ich mache es ganz grob, es sind nicht die, auf den letzten Cent die Zahlen. Das Theater braucht etwas über 20 Millionen Euro pro Jahr. Und davon zahlen Gera, Stadt Altenburg, Landkreis Altenburg ungefähr die Hälfte. Und die andere Hälfte, 10 Millionen, sind inzwischen ein bisschen mehr, aber das muss der Freistaat jedes Jahr quasi hierher überweisen. Und das sind so laufende Ausgaben in so einem Landeshaushalt. Das Land Thüringen ist beteiligt am Flughafen. Der Flughafen in Erfurt gehört zu 94% dem Freistaat. Kleiner Anteil gehört noch der Stadt Erfurt. Das sind so die laufenden Ausgaben. 14 Milliarden, ne? Ausgabenseite, Landeshaushalt. Und ich bin im Finanzministerium dafür verantwortlich, dass die Einnahmenseite, die Steuern, eingezogen werden von allen Steuerpflichtigen, egal ob es jetzt ein Angestellter ist, der seine Einkommenssteuererklärung abgibt, oder der Unternehmer, der seine Körperschaftssteuererklärung abgibt. Und da reden wir über rund 9 Milliarden Euro Einnahmen, Steuern, die in
also Thüringen... Also 14 Milliarden Ausgaben und 9 Milliarden Einnahmen.
Genau. So, und jetzt fragst du dich, da ist ja ein Dauerdefizit. Ja, da kommt aber der sogenannte Länderfinanzausgleich, weil es gibt ärmere Bundesländer, in der Regel im Osten, und reiche Bayern, Baden-Württemberg, die sehr reich sind als Bundesländer. Und über solche Ausgleichs- und Transferzahlungen wird dann quasi am Ende der Ausgleich geschafft.
Also ich jetzt mal als Fischerdorf-Bewohner, der jetzt hier immer nur vor seiner Haustür kehrt und jetzt sich mit diesen großen Zahlen gar nicht so gut auskennt, in dieser Form, gab es überhaupt schon mal so ein Plus in Thüringen? Hatten wir schon mal ein Plus, dass es sozusagen die Einnahmen den Ausgaben gedeckelt hat?
Also was es vielleicht schon mal gab, ist, dass es kein Minus gab, sondern dass man es zu null geschafft hat. Leider, und das ist ja kein thüringenspezifisches Phänomen, sondern das ist der Unterschied zu uns Privatpersonen oder als Unternehmer. Wenn du als Unternehmer mal ein Jahr Minus hast, kannst du das verkraften. Wenn du zwei Jahre, ne, also so über einen schaubaren Zeitraum, kann man das für sich als Unternehmer entscheiden. Es wird trotzdem weitergehen, weil es sich was ändern wird. Im Zweifelsfall nimmt ja auch deine Bank die Entscheidung ab und sagt, wir machen jetzt nicht mehr mit, ne, und du bekommst keinen Kredit mehr. Der Unterschied zwischen der Privatperson, dem Unternehmer und den Staaten, egal jetzt, ob es die Bundesrepublik ist, der Freistaat Thüringen oder egal welches andere Bundesland, Staaten sind per se immer kreditwürdig und das siehst du ja, egal in welchem Land, die Verschuldung nimmt ja überall zu. Die Bundesrepublik Deutschland hat jetzt mit ihrem Milliardenpaket, ne, die nennen das jetzt inzwischen Sondervermögen, ist nichts anderes als neue Schulden, zu gut Deutsch, aber es wird Sondervermögen genannt, weil es an ein paar spezielle Kriterien gekoppelt ist. Aber die Staaten verschulden sich immer mehr und mehr, immer in der Hoffnung, dass über zukünftige Mehreinnahmen, in der Regel über Steuern, das dann wieder zurückbezahlt werden kann. Nichts anderes.
Wie siehst du das? Siehst du das skeptisch mit dieser großen Neuverschuldung? Wo führt das hin aus deiner Sicht? Das ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, das ist ja...
Genau, ist weltweit. Das Phänomen ist weltweit. Die Deutschen sind im Vergleich zu anderen europäischen Ländern oder auch im Weltvergleich, wir sind ja noch relativ moderat verschuldet, bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt. Was die Wirtschaftsleistung angeht, da sind andere beim zum Teil Doppelten an Verschuldungsstand. Das Problem ist ja, eigentlich sollte irgendjemand dann irgendwann diese Schulden zurückbezahlen müssen. Und das sind ja dann nicht wir, Mike Fischer und Julian von Arp, sondern das sind unsere Kinder oder unsere Enkelkinder. Das heißt, jeder Euro, den ich heute an Schulden aufnehme, ist ja eine Verpflichtung für die folgenden Generationen. Das ist erstmal wichtig, wenn man über Schulden spricht. Dann ist die Frage, wofür nehme ich die Schulden auf? Meine Prämisse ist, zu Tode gespart ist irgendwann auch gestorben. Ja, das sehen wir ja bei uns an der Infrastruktur, egal ob in Gera, egal ob im Freistaat Thüringen oder auch in Deutschland im Allgemeinen. Es gibt so ganz prominente Beispiele in Dresden, die Brücke, die wegen Altersverschleiß
zusammengebrochen ist.
Und deswegen, wenn wir investieren heute einen Betrag X, der auch in 10 und in 15 und in 20 Jahren noch einen Nutzen hat, dann ist er aus meiner Sicht gut investiert. Rein, ich nenne es mal konsumtive Ausgaben, also die nur heute für dieses Jahr vielleicht ein bisschen Wohlfühlen bei den Menschen bringen, sage ich, dass die Ausgaben sollte man sehr kritisch betrachten.
Kannst du als, ich sage jetzt mal, derjenige, der auch mitverantwortlich ist, natürlich die Steuern fachgerecht einzutreiben, kann man das so sagen? Oder kann man das so sagen? Oder?
Naja, die Finanzämter...
Kannst du da verstehen, dass der ein oder andere, der vielleicht auch ehrlich durchs Leben geht, manchmal so überlegt, Mensch, wofür ist denn diese Steuer? Und hättest du da vielleicht eine Idee, wie man das irgendwie transparenter machen kann, um das zu erklären? Ich meine, wenn gesagt wird, ja, Steuern sind ja nur noch da, um das Geld in die Ukraine zu schaffen, warum soll ich das dann noch machen? Und da kommt so ein bisschen diese Unzufriedenheit. Kannst du das nachvollziehen?
Na klar, das Problem ist doch bei uns, dass die, egal auf Landes- oder Bundesebene, manchmal Entscheidungen getroffen haben in der Vergangenheit, das nicht erklären, warum. Weil ich glaube, die Menschen in unserem Land sind schon schlau genug, um Sachverhalte verstehen zu können. Und insofern verstehe ich, dass einer sagt, wenn mit unseren deutschen Steuergeldern, du hast jetzt das Beispiel Ukraine genannt, manchmal.
Es sind ja mehrere Punkte.
Genau, ne, da gab es ja auch irgendwelche Radwege in Peru oder wo man dann sagt, was ist da der Nutzen für uns hier in Deutschland, wenn wir das dort tun? Das ist schwer nachvollziehbar und da, glaube ich, sind die das entscheiden, dann in der Verantwortung, das zu erklären, warum sie es tun. Ja, warum ist jetzt diese Förderung dieses Radweges in Peru wichtig und notwendig? Was haben wir als Deutsche für einen Vorteil davon? Genauso, wenn Geld in die Ukraine fließt, um geopolitisch dort etwas zu regeln. Das fehlt aus meiner Sicht, dass Politik da mehr erklärt, weil ich bin der festen Überzeugung, und zumindest mir ging es schon immer so, seit ich Steuern bezahle, seit ich in der Ausbildung war mit 19 Jahren, wenn ich weiß, wofür die Steuern eingesetzt wird, dann ist es doch auch gut.
Was wäre denn da die Lösung?
Also es gibt einerseits mehr erklären und andererseits, ich hoffe, ich schaffe das in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Das hört sich sehr trivial an, aber ich würde gerne haben, dass im Freistaat Thüringen, wenn jemand seinen Steuerbescheid bekommt, dass da draufsteht, lieber Herr Fischer, an bei ihr Steuerbescheid. Im Übrigen, im Freistaat Thüringen werden von 100 Euro Steuern 20 Euro für Kindergarten aufgewendet, 10 Euro für Polizei, 15 Euro für Kunst und Kultur und 36 Euro davon landen im Straßenbau. Dass die Menschen auch anhand dieses Steuerbescheides erkennen, wofür wird durchschnittlich das Geld ausgegeben. Und wie gesagt, dadurch, dass wir ja eh mehr ausgeben, als wir Steuer einnehmen können, kann man zumindest auf Landesebene das hinbekommen.
Ich habe ja so das, also du kommst ja wirklich aus einer Expertise. Vielleicht kannst du ganz kurz mal noch sagen, was du wirklich gelernt hast, wo kommst du her? Sag das nochmal ganz kurz, weil man merkt dir natürlich eine Expertise an. Und ich wäre aber, wenn du das kurz erklärst, danach die Frage stellen.
Alles klar. Also ich habe eine klassische Ausbildung als Bankkaufmann gemacht. Damals in der Gegend, wo ich hergekommen bin, Freiburg im Breisgau. Dort bei der Sparkasse von 91 bis 93. Danach habe ich meinen Wehrdienst, es gab früher mal noch sowas wie Wehrdienst gemacht. Und dann habe ich studiert an der Frankfurt School of Finance and Management. Das früher hieß das mal noch Hochschule für Bankwirtschaft. Also ein Studium ausgerichtet ist auf Betriebswirtschaft, Fokus, Finanzen, Banken. Habe im Rahmen dessen noch ein Auslandssemester in Frankreich absolviert mit einem Doppeldiplom. Das heißt, ich habe auch einen französischen Abschluss dazu und das habe ich klassisch studiert. Plus dann noch nebenbei Ausbildereignungsprüfung, also immer weitere Qualifikationen. Ich habe dann auch ein paar kleine Lehrdeputate gehabt an Berufsakademien und Hochschulen, wo ich dann zum Thema Führung, Personalführung und anderen Themen auch Dozent war. Und das ist so meine berufliche Expertise. Insgesamt war ich im Bankgeschäft 25 Jahre. Dann bin ich ja durch einen Zufall wirklich damals. Jetzt.
Naja, und was ich meine ist, dir merkt man ja die Expertise an und dass du auch das Handwerk verstehst. Ja, kannst du nachvollziehen, dass vielleicht in der Bevölkerung manchmal so diese, ja, ich sag jetzt mal, Ahnungslosigkeit einiger Politiker, wie sie sich so geben und auch die fehlende Expertise zu ihrem Thema, dass das wirklich abnervt und dass wir vielleicht mehr Experten zu den Themen benötigen. Wie siehst du das?
Na, ich bin doch genauso betroffen, weil mich nervt es doch genauso, wenn man, und das ist dann ein, glaube ich, sehr ausgeprägtes Phänomen, dann schon in Berlin, im Freistaat noch weniger, also auf Landesebene, aber gerade in Berlin, wenn du dort Politiker erlebst, die wirklich nicht nur ein Bundestagsabgeordneter sind, sondern in der Partei, für die sie stehen, in verantwortungsvoller Position sind. Und wenn du deren Lebensläufe anschaust, die quasi aus der Schule über ein Studium und dann direkt quasi als Berufspolitiker anlanden, die im Zweifelsfall selber noch nie dafür Verantwortung hatten, was muss ich tun, egal ob ich Angestellter oder Unternehmer bin, ich muss doch was tun, dass ich das, was ich tue, erfolgreich mache, dass es noch Kunden gibt, die mein Produkt weiterkaufen oder die bei mir die Fahrschule besuchen, weil mit einer Kack-Fahrschule, da kommt irgendwann mal keiner. Das kannst du egal auf welche Branche übertragen oder die im Zweifelsfall noch nie einen Ziegelstein in der Hand hatten. Ich kann dir sagen, ich habe selber in meinen jungen Jahren, seit ich 15 bin, so ziemlich jeden Sommer in den Sommerferien 3 Wochen auf dem Bauhof gearbeitet, habe Straßenbau gemacht. Einfach A, weil es gefetzt hat, hat damals als junger Kerl gutes Geld gebracht. Aber ich weiß, was es heißt, mit Schuhen über frisch geteerte Straßen zu laufen, wie heiß das ist. Ich weiß, wie kaputt die Knie sind, als wir gepflastert haben, ne, so kleine Gehwege oder so. Weiß ich, wie am Abend, und da war ich ja noch jung, wusste ich, wie es meinen Knien ging. Und da habe ich eine Vorstellung, was ein 65-Jähriger sagt, ob der auch noch mit 70 auf den Knien rumrutscht und Pflaster verlegen will. Und das ist das doch das Problem, dass die Attraktivität augenscheinlich für Leute, die im unternehmerischen Bereich tätig waren, in die Politik zu gehen, so gering ist.
Hättest du eine Lösung, wie man das ändern kann?
Das eine wäre mal die Bezahlung. Jetzt verdienen die Politiker ja nicht schlecht, ne? Die verdienen gut, aber im unternehmerischen Kontext, wenn du als Unternehmer sagst, was hast du für eine Bilanzsumme, wie viele Mitarbeiter führst du und was kannst du dann an unternehmerischem Erfolg dadurch auch erzielen? Du hast aber auch die Risiken. Das ist null äquivalent. Ne? Also wenn ich jetzt ganz nüchtern und ich verdiene wirklich sehr, sehr gutes Geld jetzt, aber wenn ich das ins Verhältnis setzen würde zur Privatwirtschaft, ein Unternehmen mit einer Bilanzsumme 14 Milliarden mit 3.500 Leuten, da würde der Chief Financial Officer was anderes verdienen, als ich es tue. Im Übrigen bei mir ja mit den gleichen Risiken, weil wenn ich nicht erfolgreich bin, bin ich morgen im Zweifelsfall auch weg. Ne? Das ist ein wichtiges Momentum, die Bezahlung. Und auf der anderen Seite ist der Umgang mit diesen Menschen. als Unternehmer, wenn man es nicht will, findet man in der Öffentlichkeit nicht statt. Der Politiker muss im Zweifelsfall sich von jedem anhören, was er alles schlecht macht. Und das ohne Filter, ohne, in vielen Fällen ohne Anstand, ohne Etikette, gerade in den sozialen Netzwerken, was da abgehen kann. Ich habe es auch selber erlebt in den letzten Jahren. Das ist unterirdisch und das geht ja dann bis hin zu Bedrohung der Person oder auch der Familie und des Lebens. Und das sind dann Momente, wo dann viele sagen, das tue ich mir doch nicht an, ne? Solche Risiken auf mich zu nehmen.
Ja, wobei ich glaube, es gibt aber auch schon und es gab auch in der Vergangenheit Politiker, die eben mit einer Fachkompetenz aufgewartet haben, wo dann auch durchaus die Bevölkerung den Respekt hat, weil man einfach gezeigt hat, dass man von was eine Ahnung hat. Also ich habe jetzt letztens die Aussage, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da verstehe ich jeden, der da an die Decke geht, wenn da eine Politikerin sagt, hört mal zu, wir müssen länger arbeiten, um die Rente zu sichern. Wir müssen. Mhm. Ja, und selber zahlt sie gar nichts ein, halt aufgrund ihres Status. Ja. Das sind doch unglaubwürdige Dinge. Ja. Und das bleibt ja so als Headline stehen.
Genau.
Und dass dann natürlich, sag mal, der Normaldenkende sagt, was ist denn das für eine Sauerei? Und das glaube ich, das sind Dinge, die müssen wir irgendwie ändern. Auch diese ganze Frage der Kommunikation, wie wir miteinander umgehen. Aber ich denke, das werden wir vielleicht gar nicht so verändern, sondern kehre vor deiner eigenen Haustür.
Genau.
So. Und wenn wir bei der eigenen Haustür sind, obwohl eine Frage habe ich noch, bevor wir in die eigene Haustür gehen. Wenn du für die Steuern sozusagen mitverantwortlich bist, die ins Land Thüringen reinkommen, wie hoch ist denn und schätzt ihr ein die Steuerhinterziehung? Wie hoch ist denn die Summe?
Das ist eine schwierige Zahl.
Aber gibt es da statistische Zahlen?
Also wir können erheben, wie viel wir natürlich aufdecken. Da falle ich vom Glauben ab, was da für Energien zum Teil dahinter stecken, um wirklich Steuern aktiv zu hinterziehen. Und ich rede jetzt nicht über den Angestellten, der vergisst irgendwas. Ne? Also wir reden jetzt nicht über wirklich, das ist mir ja auch selber schon passiert, ne? In früheren Jahren, wo man mal was vergessen hat, dann hat das Finanzamt geschrieben, hast du da oder da das gemacht? Ne? Habe ich. Also ne? Mir geht es jetzt um bewusste Steuererziehung.
Um Energie.
Genau, um Energie. Und das ist schon das, was wir aufdecken im Jahr in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag zum Teil.
Also ein Beispiel? Du darfst jetzt keine Namen nennen, ist mir klar. Aber um einfach mal ein Bild zu haben, wie Steuerhinterziehungsenergie entsteht oder was da alles möglich ist.
Naja, da muss man wieder sehen, wir leben in der digitalen Welt. Also jedes Unternehmen muss ja digital Buchhaltung machen. Also ein Steuerberater gibt es auch noch dazu. Aber dass dann zum Beispiel, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Namen werde ich keine nennen, aber ich darf ja keine Tipps jetzt geben, wie man Steuern hinterziehen könnte. Aber wenn man zum Beispiel für einen Kunden, den man hat, und man selber ist der Lieferant, dass man da mit mehreren gleichen oder mit dem gleichen Kunden, mit mehreren Kundennummern arbeitet, um irgendwelche Transaktionen zu machen, wo nur ein Teil dann der Steuerpflicht unterliegt. Auf solche Ideen kommen die Menschen. Das finde ich abartig.
Klar, Steuerhinterziehung geht gar nicht. Also sind alles Dinge. Wobei die Frage halt immer die ist, wie gerecht fühlt man das auch und ob das dadurch, so wie die Politik arbeitet, ob dadurch nicht auch eine gewisse Energie entsteht, so nach dem Motto, wenn du mir schadest und dann schade ich dir auch, dass so ein bisschen dieses Thema ist. Könnte sein, oder?
Also tatsächlich, wenn jemand weiß, dass das, was er an Steuern bezahlt, sinnvoll im Durchschnitt eingesetzt wird, glaube ich, hat man eine höhere Akzeptanz für die vielen Kolleginnen und Kollegen, die wir in den Finanzämtern haben, die übrigens nichts anderes als ihren Job machen. Die machen ganz stoisch ihren Job, die haben ein ganz dickes Gesetzbuch und es gibt übrigens auch eines der Grundprinzipien ist die Einheitlichkeit der Besteuerung. Das heißt, von Hamburg bis München und von Köln bis Görlitz sollte der gleiche Fall überall auch total gleich entschieden sein. Und das ist so ein Grundprinzip in der Besteuerung und deswegen die Kolleginnen und Kollegen machen da einen sehr harten Job zum Teil und ich bekomme es ja gerade auf der unternehmerischen Seite mit, ne? Gerade wenn eine Umsatzsteuersonderprüfung ist oder wenn die Steuerfahndung dann auch in den krassen Fällen kommt, na, dann heißt es immer, naja, die behandeln uns ja, ne? Ich bin der große Unternehmer und die behandeln uns ja dann wie das Allerletzte und dann sage ich, langsam, die haben ein Gesetzbuch und die gucken einfach nur Paragraph, Umsetzung, erfolgt, ja, nein. Ich habe genauso schon festgestellt, dass dann der erfolgreiche Unternehmer sagt, dem kleinen Wicht, dem zeige ich es jetzt mal, ne, wenn der zur Betriebsprüfung vor Ort kommt.
Setz den in den Keller unten, genau, da wo es kalt ist.
Genau, wir haben irgendwo im Keller ein ganz hässliches Zimmer, was ein bisschen modrig ist und im Winter auch knapp über der, ne? Also da sage ich immer, und da habe ich mit der Industrie- und Handelskammer werden wir dazu eine Vereinbarung auch mal schließen. Da haben die jetzt 4 Jahre dran gearbeitet. Und ich habe im Frühjahr, als ich das Thema mitbekommen habe, gesagt, was brauchen wir da 4 Jahre, um, ne, mal so, ich nenne es mal Kooperationsvereinbarung zu schließen. Worauf committen wir uns als Finanzverwaltung? Was ist auf der Unternehmerseite, dass man das ein bisschen entspannt? Am Ende geht es immer um Kommunikation, Mike, weißt du?
Ja, du bist Unternehmer, ja, kleiner Handwerksbetrieb, Fahrschule, Friseurbetrieb, wie auch immer. Hast einen Tipp, wenn du eine Betriebsprüfung gibt, also wie man miteinander umgeht. Was ist so dein Tipp für all diejenigen, die es vielleicht jetzt so vor 2, 3 Jahren neu gegründet haben, ihre erste Betriebsprüfung? Also ich habe ja schon mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 hinter mir.
Ja.
Was für Tipps hast du, wie man sich auch als Unternehmer oder Unternehmerin gegenüber dem Finanzbeamten grundsätzlich verhalten sollte?
Also wie ist da so dein... Genau, also indem man ein gegenseitiges Verständnis für die jeweilige Rolle hat. Wenn der Kollege, die Kollegin aus dem Finanzamt kommt mit der Betriebsprüfung, hat er einen Auftrag. Und die Finanzverwaltung ist eine Eingriffsverwaltung. Ne, das ist wie wenn die Polizei dich auf der Autobahn erwischt, Tempo 180, ne? Und dann sagst du bei Tempolimit 80 und du sagst, ich habe die 180 pro Achse gelesen, ne? Dann bin ich nur noch knapp drüber. Also es ist ein Automatismus, dass man 2 unterschiedliche Haltungen hat. Und das ist genau das Gleiche beim Finanzbeamten wie in anderen Eingriffsverwaltungen, Polizei, whatever, Staatsanwaltschaft, die sind verpflichtet zu gucken, hat er alles richtig gemacht, weil die jeden Tag damit zu tun haben, dass Leute versuchen zu bescheißen. Und das hat erstmal nichts mit dem einzelnen Unternehmer zu tun, sondern das ist deren Überprüfungsauftrag. Aber der Finanzbeamte ist ein Mensch, der Unternehmer ist ein Mensch.
Ist genauso wenn, ein Familienmensch,
genau,
wie du auch. Ja.
So, und wenn man einfach ordentlich miteinander schon mal spricht, ja, wenn man sagt, guten Tag, auf Wiedersehen, wo kann ich oder was ist zu tun? Ja, ich glaube, dann hat man schon mal auf beiden Seiten viel Druck raus, weil der Finanzbeamte ist ja kein Sadist per se, der einfach nur den anderen quälen will, sondern der hat den Auftrag, seinen Job zu machen. Und der ist aus der Erfahrung halt, man versucht es ihm schwer zu machen und der was verstecken will, versteckt es ja auch. Ne? Und der nichts zu verstecken hat, der weiß ja gar nicht, wie er wo was verstecken könnte und er tut so. Und der Finanzbeamte muss halt suchen, ist da was? Weil man gibt es ja am Anfang nicht zu. Ich glaube, den meisten Stress nimmt man raus, wenn man gegenseitig ganz normal miteinander spricht.
Ich habe vorhin gesagt, so vor der eigenen Haustür kehren. Sag mir mal, wie du als Experte die finanzielle Intelligenz der Menschen einschätzt. Also ich will jetzt gar nicht auf die Thüringer eingehen. Ich sage jetzt mal allgemein, wie siehst du das?
Du sprachst von finanzieller
Intelligenz. Wie gehe ich mit meinem Geld um? Ich sage jetzt mal, früher hatten wir das Haushaltsbuch. Ja? Genau. Also die große Politik, über die können wir jetzt stundenlang reden, aber das werden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht verändern. Aber was wir verändern kann, ist vor der eigenen Haustür kehren. Genau. Wie schätzt du das ein? Und gibt es natürlich auch Tipps, die du als Experte geben könntest, damit ich mich eben nicht verschulde oder damit ich eben wirklich mit meinem Geld, was ich habe, auch auskomme?
Ich glaube, der Bildungsstand im Bereich Finanzen ist unterdurchschnittlich. Aus meiner Wahrnehmung insgesamt. In den Schulen werden tolle Sachen den jungen Menschen mit auf den Weg gegeben, wo viele, und das ging mir damals übrigens auch schon so, ne, und ich bin ja über 30 Jahre aus der Schule raus, wo man sich gefragt hat, wann werde ich das jemals nochmals brauchen? Und ich habe es bis heute nicht wieder gebraucht. Und da, glaube ich, ist die Bildungspolitik in der Verantwortung, einen Beitrag zu leisten in der Schule, ja, dass die Menschen wissen, wozu ist eine Versicherung, wozu ist ein Sparbuch, wozu ist ein Bausparvertrag einerseits und andererseits das Elternhaus ist genauso in der Verantwortung, den Kindern mit auf den Weg zu geben. Nur auf Konsum ausgerichtet Leben funktioniert auch nicht. Ich habe zum Beispiel, als ich bin ja 2003 nach Gera gekommen, Mike, damals bei der Commerzbank. Und ich habe einen Unternehmer kennengelernt, ich nenne keine Namen, der hat damals schon gesagt, sein unternehmerisches Grunddenken und Handeln war, wenn eine Rechnung kommt, wird die am gleichen Tag bezahlt.
Das stimmt.
Genau. Das ist der Unternehmer, dem ich nämlich gerade in die Augen schaue.
Ach, die grüne Neune.
Ja, hattest du damals.
Ja, das stimmt.
So. Und ich glaube
auch nicht. Gehört sich auch so.
Genau, und ich glaube auch nicht, dass sich das geändert hat. Ne?
Nee.
So, und das ist schon mal im unternehmerischen Bereich, aber gilt genauso im privaten. Ne? Ich brauche die Rechnung nicht 3 Wochen liegen lassen, auch wenn ich 3 Wochen Zahlungsziel habe. Also das, was man an Verpflichtungen hat, sofort erledigen, dann hat man immer einen klaren Überblick. Und wir haben zu Hause bei unseren Kindern, wir haben ja 5, es so gemacht, die relativ schnell mit einem Girokonto zu versorgen, ab 12 oder 13, wo das ging. Da hat das monatliche Taschengeld drauf, damit die wirklich sehen, was passiert, wenn sie in der ersten Woche schon die Hälfte wegnehmen. Dann kann man schön am Konto erklären, guck mal, so kannst du es dir aufteilen. Also den jungen Menschen das beibringen, auch Ziele zu haben. Ich habe als Jugendlicher 2,5 Jahre gespart, um mir meinen ersten Computer zu kaufen. 2,5 Jahre. Wenn ich das heute meinen Kindern erzähle, ach, du möchtest einen Computer, dann spar mal dafür. Geht schon gar nicht mehr, weil sie es ja auch brauchen für die Schule oder so. Aber die würden, also die heutige junge Gesellschaft würde einen dafür, glaube ich, in der Regel auslachen.
Mhm. Ja? Triffst du da den Staatssekretär Bildung beim Frühstück in Erfurt und sagst, hey, wir müssen mal die Lehrprogramme etwas ändern. Bring mal ein bisschen Finanzen mit rein.
Einerseits ja, andererseits, wir sind in der Finanzministerkonferenz und da, wo auch die Staatssekretäre dabei sind, auf Bundesebene auch am Überlegen, weil wir ja nicht den Bildungsauftrag haben, aber rund um die Finanzen eine Verantwortung haben, sind wir am Überlegen, mit welchen Konzepten kann man, mit welchen Partnern auch für mehr finanzielle Bildung Sorge tragen. Da kommen dann so Partner ins Spiel wie die Deutsche Bundesbank oder vor Ort, haben wir ja keine, aber die Sparkassen haben wir mit vor Ort und da gibt es Konzepte. Wie können Fachleute, das muss ja gar nicht der Lehrer selber haben, aber wie können Fachleute dann in die Schulen mit reingehen, um mit einfachen Mitteln jungen Menschen eine kleine Grundbesoldung mit aufs
Leben zu geben. Also man sieht das ja in anderen Ländern, beispielsweise, ich sage mal, ich will mich jetzt nicht, oder wir wollen uns jetzt nicht mit Dubai vergleichen, aber du siehst ja, was dort auch passiert, was dort vorwärts geht. Und da sind die Schulprogramme halt auch ganz anders aufgestellt. Also wie gehe ich mit Geld um? Was bedeutet Glück im Leben? Also solche Dinge, ja, wie gründe ich eine Firma? Also das sind alles Themen, die Kinder in der Schule lernen. Wäre doch bei uns etwas, wo man sagt, okay, Innovation nach vorne tragen. Manchmal verstehe ich das nicht, warum das eigentlich nicht passiert bei uns. Aber gut, das sind jetzt auch nicht unsere Themen. Aber siehst du das genauso in dieser Form?
Ja, und da ist einer unserer Hemmschuhe, dass wir in Deutschland, was das Thema Bürokratie, Verwaltungsaufwand angeht, viel, viel zu langsam geworden sind. Also einiges, was aus Brüssel kommt, wo wir auch schon drüber schimpfen. Aber mein Eindruck ist, im Vergleich zu anderen Ländern setzen wir in Deutschland dann nochmal einen obendrauf. Ich mache es dir an einem praktischen Beispiel fest. Ich habe vor ein paar Jahren im unternehmerischen Kontext, also einen Unternehmer kennengelernt, da war ich schon im Rathaus, aber habe ich einen Unternehmer kennengelernt bei einer Veranstaltung, der war mehrere Jahre in Spanien aktiv und ist quasi nach 6, 7 Jahren wieder zurückgekommen nach Deutschland. Und da habe ich den mal gefragt, Herr Meier, was war so nach so vielen Jahren im Ausland so das krasseste Erlebnis, wieder nach Deutschland zurückzukommen? Wo haben Sie gemerkt, hat sich eine Kultur, whatever, verändert? Und dann hat er mir gesagt, Herr von Naab, ich sage nur ein paar Buchstaben. DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Was die bei uns in Deutschland anrichtet, weißt du im Zweifelsfall selber, was ein Fahrschüler, wie viele Formulare und bla bla bla.
Wahnsinn.
Und da habe ich gesagt, wo ist jetzt da der Unterschied? Das ist doch EU-Recht, was da umgesetzt wurde. Und dann hat er gesagt, in Spanien ja auch. Aber die Sonderregelung, die wir in Deutschland nochmal, er hat gesagt, in Spanien gibt es auch, aber da redet keiner drüber oder das beschäftigt keinen im täglichen Leben. Und das sind so die Beispiele, wo wir natürlich Apparate haben, die von Juristen geprägt sind, die natürlich noch das 14. und 15. und 16. Formular entwickeln, wo du dann als Kunde was bestätigen musst. Ich sehe es noch aus der Bankzeit. Wir hatten die Finanzmarktkrise 2008, 2009. Daraufhin großes Heidi bei, wer wurde als Kunde über den Tisch gezogen und wusste der Kunde alles, was er getan hat? Im Zweifelsfall nein, aber und wer ist dann schuld? Und dann gab es eine neue Regulatorik und wenn du heute als Kunde bei der Bank ein Wertpapierprodukt, und das ist egal, ob es 1.000 sind oder 10.000 Euro kaufst, du kriegst wirklich ein Packen Papier dazu, wo sie dich über alle Sorgen, Risiken, Chancen aufklären und du unterschreibst es am Ende. Und ich habe es lange genug im Bankgeschäft gemacht. Die Kunden haben das nicht gelesen. Die lesen keine 50, 60, 70 Seiten mit Fachbegriffen aus der Bankenwelt. Die schauen dem Berater in die Augen und vertrauen dem ja oder nein und sagen, passt das zu mir? Sag mir schon die Risiken und sag die Chancen. Aber das Kleingedruckte, das will der Kunde nicht. Mhm. Ja? Und das ist ein Beispiel für unsere Bürokratie. Ne? Aber im Zweifelsfall, irgendein Jurist hat sich's ausgedacht, wir verbrennen dadurch Wälder in der Papierproduktion, was unnützig.
Hast du, also ist, klingt so ein bisschen wie römische Dekadenz.
Ja.
Hast du da Hoffnung, dass wir das irgendwie noch in den Griff kriegen, dass wir das Ruder noch rumreißen können? Also ich frage dich deshalb nicht, weil du jetzt derjenige bist, der es verändern wird, aber derjenige, der doch ein Stück weit näher dran ist.
Na als doch,
der
doch.
Ein oder andere.
Also das ist auch mit meiner Verantwortung in meinem Verantwortungsbereich. Also ich glaube, erstmal ist es gut, dass auf der politischen Ebene, egal ob in Erfurt oder in Berlin, man drüber spricht. Das heißt ja, da ist schon mal ein gewisser Erkenntnisprozess da, sonst wird man es nicht laufend thematisieren. Und natürlich habe ich auch für meinen Verantwortungsbereich eine Verantwortung, nämlich A, nach innen gerichtet, in die Finanzverwaltung zu schauen, wo bürokratisieren wir uns zu Tode, ja, machen Selbstbeschäftigung, was nach innen wirkt, ne? Und im Zweifelsfall sagt dann einer, ja, und weil das so ist, brauche ich einen Mitarbeiter mehr oder so. Dann sage ich, und wenn wir was weglassen, ne, brauchst du den Mitarbeiter. Ne? Also es geht ja immer auch um, wo kann man Geld einsparen, was wirklich nicht notwendig ist. Das ist das eine, nach innen, aber auch nach außen. Wo sind wir im Finanzministerium verantwortlich für Erlasse? Wir sind gerade am Prüfen. Gibt so eine Verwaltungskostenverfahrensverordnung, wo für den gesamten Freistaat geregelt ist, für welche Tatbestände darf eine Kommune, welche Gebühren mindestens und so verlangen. Und das sind wir jetzt gerade am Überarbeiten. Brauchen wir das in dem Detaillierungsgrad noch? Kommt es überhaupt vor? Muss ich es regeln? Muss ich dann der Kommune sagen, und wenn du diesen Sachverhalt zweimal im Jahr hast, dann musst du dafür 7,80 Euro nehmen? Mhm. Ganz ehrlich, also ne, ich gönne jeder Kommune 7,80 Euro, aber für die 7,80 Euro müssen sie eine Rechnung schreiben, müssen das buchen. Da ist der Aufwand im Zweifelsfall höher als der Nutzen. Und dann da eine Abwägung kann man, wenn so eine Gebühr nicht häufig vorkommt, also wenn es ein Massengeschäft ist, dann wird es automatisiert bearbeitet. Aber wenn es so ein Einzelfallgeschäft ist, kann ich dann auf nicht den Gebührentatbestand streichen. Und schon habe ich von 100 Fällen nur noch 99. Und dann gucke ich mir die anderen an. Und das ist schon meine Verantwortung. Das ist sehr anstrengend und dauert und braucht Zeit, aber das ist...
Also verstehen würde das jeder. Normalerweise wird das ein Schalter umlegen.
Genau. Fertig.
Das ist doch logisch. Das würde das abbauen. Hat die Stadt Gera, ich sag mal, einen Vorteil, wenn der Staatssekretär, der aus Gera kommt, gibt's da einen Vorteil für uns?
Natürlich nicht, weil es gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Ne? Also ich bin Amtschef einer obersten Behörde und natürlich gilt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Das heißt, Gera kann jetzt deswegen nicht mehr Geld bekommen zum Beispiel. Aber an einem anderen praktischen Beispiel, als unser GVB, als es um die Straßenbahnbeschaffung ging, war ja jetzt auch mit Stadtratsbeschluss, es war alles klar, der GVB kann eine Option wahrnehmen, dass wir nicht nur 6, sondern insgesamt 9, so wie es von Anfang an, ne? So ein 6+3-Paket kann er wahrnehmen, muss aber die Option ausüben bis zum 30.06. Stadtrat alles beschlossen, Aufsichtsrat, GVB, also von der städtischer Seite waren alle Voraussetzungen gegeben, ja, aber der GVB hat noch einen Fördermittelbescheid gebraucht aus Erfurt, ja, also der ihm in Aussicht gestellt wurde, weil sonst wäre das Paket nicht rund gewesen und den hatte er nicht Mitte Mai, ne, so. Und so, das wäre jetzt wie du auch, ne, so ein paar Wochen vorher, bevor eine Deadline ist, wirst du dann nervös, weil wenn zu diesem Zeitpunkt dieser Bescheid nicht da gewesen wäre, hätte er die Option nicht ausüben können. Und dann wäre wieder alles teurer. Und habe ich das zuständige Ministerium nüchtern drüber informiert, schaut mal, bitte denkt daran, wenn jetzt dieser Bescheid nicht kommt, dann hat das und das Folgewirkung. Ja, und da ich das dann auf Staatssekretärsebene mache und der Geschäftsführer im Zweifelsfall vom Maschinenraum unten versucht, nach oben zu kommen, es können dann solche wichtigen Entscheidungen dann auch an der richtigen Stelle platziert werden.
Frage beantwortet. Julian, was wünschst du dir selber für die Zukunft? Es ist ja auch so, muss man ja auch sagen, ein Staatssekretär, das habe ich mir ja auch erklären lassen, hat ja eigentlich gar nicht so richtig einen Arbeitsvertrag.
Nee.
Und du bist ja von heute auf morgen, kann das auch zu Ende sein, oder?
Ganz genau. Also
ohne dass du zum Arbeitsgericht gehen kannst und sagst, oh, ich klage jetzt mal hier meine Rechte ein, oder? Erzähl mal ganz kurz, dass das auch jeder versteht.
Also Teil dieses Paketes, wenn man als Staatssekretär und oder Minister arbeitet, ist natürlich, ich habe keinen Arbeitsvertrag im klassischen Sinne, sondern eine Urkunde. Das ist eine Seite und da steht drauf, hiermit ernenne ich Sie zum... Bei mir war es der 19. Dezember, Staatssekretär für Finanzen im Finanzministerium und Amtschef. Dann ist noch Ausstellungsdatum, war glaube ich der 18.12. und eine Unterschrift vom Ministerpräsidenten des Freistaates Thüringen. Das ist mein Arbeitsvertrag. Und im Thüringer Beamtengesetz ist geregelt, ein Beamter, der ich formal bin. Beamter ist ja normalerweise auf Lebenszeit, es sei denn, lässt sich was zu Schulden kommen. Aber es gibt dann noch einen Paragraph in diesem Thüringer Beamtengesetz und der dann lautet, für Staatssekretäre gilt das nicht, dass sie es auf Lebenszeit sind, sondern die können auf Weisung des Ministerpräsidenten in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden.
Also bedeutet, wenn der Ministerpräsident mit der Finanzministerin sich nicht mehr grün ist, könnte der von heute auf morgen jetzt heute sagen, so, genau. Sie gehen auch nach Hause.
Genau.
Und dann stehst du da.
Genau.
Ja, ist auch ein gewisses Risiko.
Tatsächlich. Und dafür ist es auf der anderen Seite natürlich, solange man es macht, relativ und sehr gut bezahlt. Das gehört, ist die eine wie die andere Wahrheit.
Lieber Julian, also ich sag dir vielen, vielen Dank auch für diese offenen Worte. Habe ich selten so gehabt. Aber gut, wir kennen uns ja schon lange. Und ich danke dir dafür, dass du da warst. Und bin jetzt auch gespannt auf die Kommentare derer, die es gehört haben. Und ich wünsche dir natürlich auch alles Gute, vor allen Dingen auch für die Familie. Warst du dieses Jahr schon im Urlaub?
Wir waren tatsächlich schon im Urlaub, gleich zu Anfang der Sommerferien. 2 Wochen haben wir uns dieses Jahr gegönnt. Und wir haben ja viele, viele Kinder, aber nur noch 2 waren mit dabei.
Es wird immer weniger, oder?
Es wird immer weniger. Es gibt ein Vornherbsches Gesetz und das sagt, Kinder U18 Pflicht mit Mama und Papa in Urlaub und Ü18 Option. Und bei den beiden Ü18ern, dadurch, dass sie noch Vorlesungen hatten, konnten die gar nicht mit. Und die 2 Kleinen, in Anführungszeichen, wir reden hier über 16 und 17 Jahre, die waren noch mit.
Dein Gesetz, das Vornherbsche Gesetz, wird nochmal ergänzt, wenn es dann Ü30 ist, dann fahren sie nämlich wieder mit.
Ja. Davon ist auszugehen. Ja.
Also, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für dich. Bleib schön gesund vor allen Dingen. Ne? Und so wie du bist, danke, dass du da warst.
Gerne und danke für die Einladung und dir weiter viel Erfolg mit diesem Podcast, weil das ist echt spannendes Format und zeigt, dass Unternehmersein nicht nur eine Einbahnstraße ist, sondern vielschichtig sein kann. Und dir auch weiterhin alles Gute.
Danke, schönes Schlusswort.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.